And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagashaw of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Leute, was geht? Was
Salute.
Geht? Hallo, ihr Lieben.
Salute.
Junge, was hier
was
wieder los ist. Und sorry jetzt schon für mein Aussehen, für meine Stimme und
ja,
für mein
Sprechen. Markus ist nämlich heute eine ganz kleine, kranke Zaubermaus.
Ja.
Und er sitzt hier, weil er euch nicht...
Gott,
es geht jetzt schon los, Alter.
Ich versuche den Ton immer zwischendurch auszumachen, dann hört ihr mich nicht beim Rumhusten.
Markus hat nämlich die Kita-Krankheit. Und die Kita-Krankheit ist wirklich alles. Es ist ein Potpourri aus schönen Sachen, die oben, unten, links, rechts rauskommen aus dem Körper. Und aber dafür, finde ich, sieht Markus eigentlich ganz gut aus heute.
Ja, sieht so ein bisschen meine Augen. Guck mir mal in die Augen so ein bisschen.
Ja.
Ist schon ein bisschen klasig, aber...
Die Sache ist, du kommst halt aus Frankfurt. Also dieses Augending, da wird man bei euch... Ich glaube, da hält man euch jetzt nicht mehr für an.
Das stimmt das allerdings. Stimmt nichts. Aber diese Kita-Viren, das ist wirklich krass. Wir hatten ja Mike bei uns im Podcast, der Erzieher ist, beziehungsweise ja auch in der Kita tätig und hab ihn ja nach, oder wir haben ihn ja im Podcast nach Tipps gefragt. So richtig konnte ich da jetzt nicht was mitnehmen, was mir jetzt zumindest geholfen hat. Aber ich habe ein bisschen Angst. Sie ist ja erst ein paar Wochen in der Kita und ich habe schon was jetzt ordentlich mitgenommen. Ja, aber egal, wir ziehen es heute durch, dementsprechend machen wir ein bisschen hinne heute, damit ich dann schnell wieder unter meine Decke kann. Und freue mich aber sehr, dass wir heute die Zeit finden, zusammenzukommen, so zahlreich wieder zusammenzukommen. Grüß doch mal an alle, die du da siehst, lieber Alex. Wer ist denn alles da?
Also ich gehe durch. Vintage Cards. Als Vorwarnung, das wird erst der Anfang sein. Wintertat ist am Start. Dennis Bosselke mit einem absoluten Kracher-Tipp. Einfach mal Jägi reinknallen, dann geht's wieder. Finde ich gut. Dann haben wir da Dommes natürlich am Start. Hauptsache, du bist nächste Woche in Ida Oberstein fit. Mike ist da, Steve O ist da, Tim Boki ist da, GBCC ist da, Army ist da, Zausi ist da und mehr kann ich im Chat nicht sehen, weil das Chatfenster nicht mehr Namen hergibt. Aber ich habe das Gefühl, dass wirklich alle da sind und die denken an dich, Markus, die halten deine digitale Hand und die Stunde schaffen wir jetzt zusammen.
Ja,
mal lange Meter machen.
Ja,
das ist auch wieder, ne, auch mal auf die Zähne beißen. Du gehst da jetzt raus, Tiger. Du bist heiß.
Tiger ist geil. Ich grüße noch die Leute, die in Bock, da sind nämlich auch über 15 Leute, glaube ich, drin. Der Marc ist da, Marc Karatka ist da, Livada ist da, Blago Cards hat auch ordentlich Werbung gemacht.
Vielen Dank, Blago Cards.
Blago Cards, vielen Dank dafür. Der Dom ist auch dort am Start und es kommen hier gerade nach und nach noch weiter rein, deswegen schön, dass ihr alle am Start seid. Wir haben Pray for Markus, Leute, so schlimm ist es noch nicht. wir haben wieder zahlreiche News, so ein bisschen GZSZ-Vibes im Hobby momentan, finde ich.
Ja, heute ist so eine kleine GZSZ-Folge. Keine Sorge, wir werden nicht die ganze Folge über eine Grading-Firma bashen, also bleibt ruhig dran, Freunde. Wir haben ein paar coole Releases im Gepäck, wir haben schöne Karten-News im Gepäck, wir haben so ein kleines Influencer-Techtel-Mächtel aus den USA am Start. Ein paar Cardshow-News. Also heute ist wirklich alles am Start. Also ein Potpourri der guten Themen und Grading-Firmen werden heute eine untergeordnete Rolle spielen. Also ihr könnt euch alle zurücklehnen, genießt die Show. Chili Fritt ist am Start, Goldi ist auch da, Marcel Kleekamp, Animatrix ist da, er liebt's jetzt schon. Deswegen, Markus, lass uns doch mal reinstarten. Im Warm-up haben wir hier stehen in unserem Skript V-Brothers Jubiläum.
Da war ich
und ich war nicht nur alleine da, und zwar der Goldi war da aus dem HCC, der Kane war da, der Wuhoops war da. Ich habe nämlich Wuhoops am Wochenende persönlich kennengelernt, das erste Mal, ihn umarmt, an seinem Hals geschnüffelt, so. Und ich kann sagen, der Mann trägt ein sehr gutes Parfüm. Das Problem ist nur, beim Schnüffeln am Hals habe ich identifiziert, dass Wuhoops eine Flexkette getragen hat. Das war wiederum so ein kleiner Minuspunkt. Aber da muss man ganz klar sagen, der kommt halt aus dem Saarland. Der weiß es halt auch nicht anders. Aber wir haben ihn wirklich an dem Abend in die Langenfelder Kartenkultur eingeführt und einen wunderschönen Abend gehabt. Das Jubiläum war natürlich ein Fest. Ne? Das, was die Jungs da anfassen, was sie eh aufgebaut haben über die letzten Jahre, ist komplett verrückt. War sehr voll. Ich kam fairerweise erst abends mit dazu, weil ich vorher noch andere Themen auf der Agenda hatte. Ich kam so direkt nach der Tombola tatsächlich. Und dann hatten wir einen richtig schönen Stammtischabend. Wir saßen da vorne am Tisch, haben ein bisschen gekichert, haben uns Karten angeguckt. Sehr viel dummes Zeug gequatscht, wie sich das so gehört, und war rundum eine richtig schöne Veranstaltung, muss ich sagen.
Ja, sehr cool. Was war, gab es so ein bisschen Programmpunkte einfach? Oder?
Ja, es gab eine Tombola von den Jungs mit ziemlich coolen Preisen, also Cristiano Ronaldo Trikot unterschrieben, Hobbyboxen gab's. Ich habe natürlich nichts gewonnen, wie das sich halt auch gehört, weil ich gewinne prinzipiell nie was, außer die Herzen meiner Frau. Es gab natürlich gegenüber im Brauhaus Essen, Trinken von den Jungs. GSG war am Start, haben da Gradings entgegengenommen. Und ansonsten, ihr Programm hast du da ja eigentlich immer am Ende des Tages. Ne? Die beiden mit Aste sind schon Programm genug. Und für den Rest sorgt man dann ja selber im Laufe des Abends tatsächlich.
Ja, cool. Ja, ich habe paar Videos, Bilder gesehen, habe auch nur Positives gehört.
Ja.
Ja. Wie lange warst du da? Es geht ja, glaube ich, dort immer bis tief in die Nacht, ne? Die machen dann, glaube ich, schon.
Wir waren relativ lang, da müsste Goldi mal reinschreiben, aber ich meine, so bis 22:30 waren wir da am Start. Okay. Bin dann irgendwann aufgebrochen. Dann hat sich das aber schon so ein bisschen gelichtet. Ich hatte jetzt aber auch keine Story von Ivan gesehen, wie lang es dann hinten raus dann auch wirklich ging. Aber es war echt super.
2:30. Wups schreibt, ihr wollt nicht wissen, wer so alles in meine kleinen süßen DMs geslidet ist. Ich bin ein bisschen neugierig geworden, nachdem Wups das geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob die Kette das noch bezieht oder was sich das noch bezieht. Tauchen wir in Oberstein zusammen mit Flexkette auf, auch mal Zeichen setzen. Sehr gut, sehr gut. Ja, Panzese, schade, dass ich nicht dabei sein konnte, aber hast du was getauscht? Nee, wahrscheinlich nicht.
Was soll das denn heißen? Ich bin doch auch ein Mann, der auch mal was tauscht, ja? Der auch mal eine Karte aus dem Koffer rausholt. Ja, geht so, ich weiß. Ich habe Aufkleber getauscht an Steffen und seine Frau, das habe ich gemacht. Und ansonsten kartentechnisch getauscht habe ich tatsächlich nichts, wenn ich ehrlich bin. Tut mir leid.
Auch dir nicht leid tun. Ist absolut okay.
Tut mir auch eigentlich nicht
dafür leid, hast du ja eine schöne Karte eben gegönnt, die du uns bestimmt bald daran teilhaben lässt,
ja,
dass du da die gerade Schönes geholt hast. Da dürft ihr schon mal gespannt sein. Ja, das zum B-Brothers Jubiläum. Ich glaube, Wochenende war noch nichts, nee, aber es wurde noch was announced am Wochenende. Gehen wir mal rüber hier in den Channel.
Und zwar schon im Vorgriff auf 2027, die Cardvention Nummer 6 wird stattfinden am 22. Mai 2027, und zwar nicht mehr in Kaiserslautern, sondern in Mannheim. Ja, und wie André das hier reinschreibt, ist da auch der Anspruch, die bis dato, glaube ich, größte Kartenshow in Europa zu sein, mit 5.000 geplanten Besuchern auf 12.000 Quadratmeter Fläche, was halt nochmal ein richtiges Brett ist tatsächlich. Ich meine, im Kopf zu haben, aber ich weiß es natürlich nicht. Ich glaube, Card Madness waren am Tag maximal 3.500 oder 4.000, aber da müsste ich Sebi und Andi nochmal fragen. Also da auf jeden Fall nochmal ein guter Schluck mehr aus der Flasche. Es soll mehr Vendors geben, es soll eine größere Trade Area geben und wird dann stattfinden in so einer Stadthalle da in Mannheim. Ich bin gespannt. Wie es wird.
Ich glaube, wenn du einem Mannheimer sagst, Stadthalle zu Maimarkthalle, ist, glaube ich, schon eine Hausnummer.
Was ist denn die Maimarkthalle?
Ich glaube, das ist schon so eine. Ich kenne sie auch noch vom Namen. Ich kann sie ja mal gerade hier googeln. Sind auf jeden Fall große große Festen, glaube ich, drin.
Die Stadthalle.
Okay, falsch, Stadthalle. Das
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Bürgerbüro, das Bürgerbüro ist das von
Ja,
daher.
aha, super, ganz toll. Da kannst du eine Perso direkt nochmal verlängern oder was? Logo sieht aus wie von so einem Dachdeckerbetrieb aus
Ja, das stimmt
1987er
allerdings.
Jahren. Müller-Dach, wir decken alles. Ihr Dach, Ihre Frau und auch den Hund, wenn es sein muss. So sieht das Logo aus.
Sehr gut. La Cucaracha, da war ich schon. Ich kenne Deutschland sehr gut, vom kleinsten Kaff bis zur feinen Metropole. Siehst du, La Cucaracha, ist das mehr so Stadthalle oder ist das mehr so Bürgerbüro oder ist das mehr so Arena? Kannst dir mal sagen, La Cucaracha, was du dazu, wenn du das schon mal machst. Genau, da sind wir sehr gespannt. Cardvention 6, Verkauf startet eine Woche nach der Cardvention 5. Also nicht am gleichen Tag, aber eine Woche später, am 18. April ist das. Und das könnt ihr euch dann auf jeden Fall schon mal vormerken.
Ja,
Genau.
vormerken, hinfahren, wird, glaube ich, ein gutes Event. Quasi im Herzen Europas. Ein bisschen nördlich.
Sehr gut. Aber es ist für mich tatsächlich von der Entfernung. Für euch ist es ein bisschen weiter, gell? Aus Düsseldorf ist es ein bisschen weiter.
Ja, es tut sich, glaube ich, jetzt nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde es eh gut. Ich würde da hier eh anreisen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich schlafe halt dann im Saarland und fahre dann halt morgens
Ja, stimmt, das ist nicht mal ganz
morgens
so weit.
rüber. Ganz entspannt, ja.
Sehr gut. Dann haben wir es schon ein bisschen angedeutet, dass so ein bisschen GZSZ-Vibes sind und es wurde mal auch wieder jemand verklagt.
Erzähl
Und
doch mal.
diesmal hat es aber nicht Panini und Fanatics miteinander, sondern diesmal hat es Wildcard und Panini miteinander. Wildcard ist in dem Fall eine Firma. Für die, die es vielleicht noch nicht kennen, ich habe mal die Webseite aufgemacht. Diese Karten, die die gerade auf ihrer Webseite haben, sehen gar nicht so schlecht aus. Kannst du mir mal sagen, an wen erinnert euch der Style von
Piggy
diesen Karten?
Banks.
Ja, Gas. War auch das Erste, was ich gedacht habe.
Ja.
Es ist das Erste, was mir da auch in Erinnerung kam, das sind so Wildcard Pop, nennen die sich. So ein bisschen Comic-Style mit diversen Karten. Die haben aber auch viele Sportkarten schon gehabt. Unter anderem, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Matte, würde es jetzt einfach aus deutscher Sicht aussprechen. Mate, keine Ahnung, 2T geschrieben. Da gab es auf jeden Fall auch schon interessante, wenn man die Checkliste mal reinguckt, interessante Unterschriften von diversen Football-Rookies. Hab jetzt keinen gerade hier namentlich in der Hand, aber es waren auf jeden Fall auch nicht, also Matthew Golden zum Beispiel ist einer, auch kein schlechter Rookie. Also da gab es auf jeden Fall auch schon interessante Autogramme zu holen. Wildcard ist jetzt keine große Firma. Nichtsdestotrotz hatte Panini dann irgendwann mal gesagt, wir klagen die an, beziehungsweise Wildcard sagt, wir klagen Panini an, weil Panini wohl dafür gesorgt hat, dass sie nicht an Distributoren rankamen. Also Panini hat die so ein bisschen unter Druck gesetzt und hat dafür dann gesorgt, dass Wildcard nicht an diese Distributoren drankam, wo natürlich Wildcard nicht so begeistert von war. Und dementsprechend sind auch wohl vier größere Distributoren abgesprungen, haben auch laufende Wildcard-Aufträge zurückgezogen, obwohl eine Nachfrage bestand. Und das hat Wildcard nicht so gefallen. Und dementsprechend haben sie gesagt, das, was uns da jetzt verloren gegangen ist, möchten wir gerne als Schadensersatz in dreifacher Höhe zurück haben. Wildcard gegründet vielleicht noch 2001 in Tennessee, also auch 2021, also gar nicht so alt. 4 Jahre ist diese Company jetzt alt. Aber ja, da geht's jetzt auf jeden Fall in das nächste Streitigkeit, in die nächste Streitigkeiten rein.
Ja, es ist natürlich, also Wildcard ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen, als es aus der Rookie-Class von CJ Stroud gab es in der Zeit lang gefühlt keine Autogramme, weil er dann nur bei Topps unterschrieben hat und dann gab es keine Panini-Autogramme, aber Wildcard hatte Autogramme von ihm gehabt. Also das ist so ein bisschen die Nische, wo die dann reinhüpfen in diesem Übergang vom College in die Professional League, verkaufen die halt dann natürlich nicht lizenzierte Karten mit Sticker-Autogrammen. Das ist teilweise bei den Sammlern so ein Substitut zu Leaf, wenn man das Leaf-Design dann vielleicht nicht cool findet oder wie auch immer, ist das so eine Nische, wo jetzt irgendwie Wildcard reingegangen ist. Also die Autogramme sind auch original, was ich so mitgekriegt habe, das stand auch mal zur Debatte. Und ja, ist natürlich auch klar, ne? Ich denke mal, Panini versucht momentan schon auch, so gerade auch den Markt in den USA ein Stück weit, ne, nicht komplett zu verlieren. Und Er sagt aber auch schon alles, ne? Wenn du dich jetzt irgendwie darum scherst, ob Wildcard irgendwie Zugriff zu Lieferanten hat und dich da so verausgabst als Panini, das sagt, glaube ich, schon einiges aus über die aktuelle Spannung oder Stimmung da im USA-Büro bei Panini leider.
Ja, das stimmt. Haben wir letzte Woche ja auch nochmal ausführlich drüber gesprochen, dass Panini sich da ja schon ein bisschen umschaut, wie es weitergehen könnte, auch mit Hilfe. Optisch aber schwierig vom Style, sehe ich ähnlich wie Baseballcards, wobei jetzt eben die, auch wenn es sehr Copy-Paste-mäßig wirkt, fand ich es vom Stil, oder das Design hat mir schon jetzt auf Anhieb gefallen von diesen Popkarten, aber die Sportkarten, die bisher hatten, fand ich auch jetzt nicht ganz so mein Fall, ehrlicherweise. Hatten auch schon Paul Skeens Box, schreibt B-Baseball-Cards tatsächlich. Krass. Auch mit Unterschrift, dann in dem Fall. Genau, das zum nächsten Klagestreit. Es gibt ja auch weitere zwischen Panini und Fanatics, hatten wir auch viele schon mal hier mehrfach besprochen. Und jetzt eben Wildcard Panini. Dann hatten wir auch besprochen in unserem Podcast, dass es eine neue Plattform gibt. Wir reden nicht von der Plattform, die größte in Europa, die bald entsteht, sondern tatsächlich eine, die in den USA nochmal entstanden ist. Und zwar von dem guten Probstein, der sich ja von eBay verabschiedet hat. Und wir hatten vor einigen Wochen über Snipe mal berichtet, weil da wurde es schon mal angekündigt. Und inzwischen seit November ist Snipe auch online. Snipe ist quasi eine neue Selling-Plattform, die ja, analog zu eBay einfach, wo man Karten kaufen, verkaufen kann, über Auktion. Tatsächlich gibt es dort auch Live-Events, ähnlich wie bei Wokt und Co. Also auch da so ein Mix aus diversen Plattformen, die da zusammengeführt worden sind. Und Probstein war ja einer oder ist einer der größten Seller gewesen auf eBay und hat logischerweise auch dementsprechend viele Karten da im Angebot gehabt. Ein interessantes Topic dazu, Snipe hat jetzt noch eine Collab gemacht mit CGC, also das nächste Grading-Ökosystem, was da zusammenwächst, nachdem ja eBay und PSA, da kommen wir gleich auch nochmal zu, schon reichlich Zusammenarbeit forciert, gibt es jetzt hier zwischen CGC und Snipe eine Zusammenarbeit, die so aussieht, dass alle Karten, die raw sind und über 100 Dollar wert sind, automatisch zu CGC geschickt werden. Warum? Snipe will dafür sorgen, dass eben da auch keine Fakes irgendwie unterwegs sind auf deren Plattform und dementsprechend alle Karten, die dann da ab einem gewissen Wert am Start sind, auch authentifiziert werden mindestens. Der Käufer zahlt dementsprechend diese Authentifizierung, wenn sie authentisch ist, wenn sie eben nicht echt ist, zahlt der Verkäufer. Das Ganze soll $12 kosten pro Karte, 20 Business-Tage dauern. Man kann das opt-outen. Das ist auch geil. Man kann es opt-outen, aber nur, wenn man Mitglied ist des Super-Buy-Der-Programms. Dann kann man das anscheinend irgendwie opt-outen. Ich denke, das wird dann nochmal ein zusätzliches Programm sein. Fand ich jetzt ein bisschen strange. An sich die Idee ist cool, aber dass man es opt-outen kann mit einem gewissen Programm, fand ich jetzt ehrlicherweise nicht so geil. Ja, auf jeden Fall spannende Idee und spannende Zusammenarbeit.
Ich war auf der Seite auch schon ein bisschen unterwegs, weil ich glaube, da kann man, also die Auktionen laufen, glaube ich, jetzt in 4-5 Tagen aus, der erste Schwung, also jetzt, oder in 5 Tagen, genau, also in 5 Tagen laufen jetzt die ersten Auktionen aus. Und ganz ehrlich, guckt euch die Auktionen mal an, ne? Also ich glaube schon, da kann man den einen oder anderen Schnapp machen, weil Snipe hat jetzt nicht so viele User gerade auf der Plattform, aber haben gefühlt ihre ganzen eBay-Listings mit rübergenommen oder die Karten mit rübergenommen, die sie zugeschickt bekommen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass man schon hier und da ein Schnäppchen machen kann, weil du einfach nicht die große Competition hast beim Bieten. Also das vielleicht mal Personal Service Advice für euch kleine Schnäppchenjäger da draußen. Dieses CGC-Ding finde ich cool. Hatten wir auch schon mal gesagt, das macht der Fanatics Live ja auch ganz gerne, dass dann die Sachen auch einmal durchgecheckt werden. Dann werden sie versiegelt. Finde ich persönlich sehr, sehr gut und finde ich eigentlich auch zielführender als dieses eBay-Authentification-Dings, was ja jetzt auch bei Patchkarten gerne mal nicht so gut funktioniert. Von daher finde ich jetzt da jetzt eigentlich wenig Negatives dran.
Ja.
Natürlich ist CGC jetzt nicht PSA und das könnte man da wieder aus dem Fenster springen, aber das sparen wir uns natürlich.
Ja, ich glaube, CGC versucht sich dann schon Mühe zu geben. Ne? Irgendwie da, das merkt man schon irgendwie über irgendwelche Wege schon ein bisschen mehr in den Fokus zu bekommen. Klar ist natürlich auch, dass man vielleicht hätte Probstein das auch lieber in PSA gemacht, wo dann das vielleicht schwieriger ist, das auch zu tun, wo dann CGC dann ein bisschen einfacher ist, dann eine Zusammenarbeit zu forcieren. Dementsprechend ist auf jeden Fall ein cooler Schritt. Vielleicht noch kurz zum Ablauf. Es ist so, dass Snipe die Raw-Karte erhält. Die Raw-Karte wird verkauft für über $100 und dann geht die eben zu CGC, die dann graden und die Karte dann zum Käufer schickt. Das ist kurz der Ablauf. Jetzt fragt hier jemand auf Vogt. Felix schreibt, wie heißt die Seite? Die heißt snipe.com, Snipe mit Y geschrieben. Hat mir auch schon mal hier gesprochen. Probstein ist ja so immer mal wieder im Thema Shillbidding bei eBay gewesen. Kommen wir auch gleich nochmal zu dem Thema. Deswegen Snipe hat da irgendwie ganz gut gepasst, glaube ich. Also snype.com ist die Seite und das ist über den Browser. Ist keine App. Vielleicht haben sie auch eine App, ehrlicherweise weiß ich es nicht, aber hier ist es.
Die haben eine App.
Die haben eine App, ja.
Die haben eine App. Also App ist so ein bisschen hakelig. Habe ich mir mal runtergeladen, um das mal ein bisschen zu verproben. Also die App ist so ein bisschen hakelig. Aber guckt euch einfach mal an. Ne? Wenn man ein Schnäppchen machen kann, geht da rein, macht euch da einen Account und dann passt das doch.
Ja, genau. Dann kommen wir zu ein paar PSA-News. Und zwar hatte ich auf X Folgendes gefunden. Das fand ich auch ganz interessant. Man muss das natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil logischerweise das immer einer berichtet. Aber da hat hier jemand dieses Offer versucht zu nutzen, ne? Wenn ein PSA dir ein Angebot macht auf eBay. Okay. Und er hatte dort seine Pikachu-Karte drinne, diese Pokémon Pikachu Greyfeld mit Van Gogh. Die kennt man, glaube ich, die sieht man jetzt auch immer häufiger. Und hatte da diese Karte gelistet und hatte dann da ein Angebot drinne von PSA mit einem Offer von 1530 US-Dollar. Steht da, um dieses Offer zu anzunehmen, muss dieses Angebot delistet, also aus der eBay genommen werden. Es kann innerhalb von 5 Minuten kriegt man dann nochmal ein Offer, sozusagen. Also das steht so in 3 Punkte, die man machen muss, um dann dieses Offer wirklich wahrzunehmen. Was er jetzt hier geschrieben hat, war, dass er das gemacht hat, hat es delistet. Und dann hat PSA ihm einfach ein neues Angebot geschickt, aber was günstiger war. Also ich hatte erst 1530 und dann hat er es aus eBay genommen, also delistet, und dann hat er $1,181,50 bekommen. Und er schreibt, wenn er das wieder reingemacht hat, gab es immer wieder das Gleiche. Also er hat es wieder reingesetzt, gab es wieder ein höheres Angebot als rausgenommen, gab es wieder ein günstiges Angebot. Und er sagt, das hat nichts mit Realtime-Repricing zu tun gehabt, sondern das waren einfach die Angebote rausnehmen und dann irgendwie hoffen, dass jemand das annimmt. Weiß nicht, ob ihr schon mal die Erfahrung davon gemacht habt, aber das fand ich ganz interessant.
Ja, es ist halt, glaube ich, nicht so der richtige Weg, ne? Also da gab es ja in der Vergangenheit ja öfters auch mal so die kritischen Stimmen, die gesagt haben, dass die PSA-Offers wohl teilweise schon sehr, sehr low sind. Witzigerweise habe ich auch letztens einen gehabt, der hat mir gesagt, entweder wir einigen uns auf, sag mal, $150 oder die Karte geht zu PSA für 140. Ne? Also es scheint für einige dann auch schon so bisschen der unterste Anschlag zu sein für eine Karte, gerade wenn man vielleicht das Geld dann benötigt in dem Moment. Wenn das so ist, ist es natürlich kompletter Quatsch, ne? Weil so darf es halt nicht laufen. Kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es halt ein technischer Defekt war. Also von daher sollte man es auf jeden Fall mit Vorsicht genießen und finde es halt dann auch Quatsch, wenn das so ist. Also dann Leute dazu bewegen, die Karte von eBay zu nehmen, um dann nochmal ein Offer auszuschicken, was $400 günstiger ist, das ist natürlich jetzt kein seriöses und gutes Geschäftsgebaren, ne? So sollte es halt nicht sein.
Ja, haben wir, also wie gesagt, falls es mal jemand nutzt, gerne einfach mal teilen Und würde mich mal interessieren. Ich glaube, was schon cool ist, dass sie das auf jeden Fall real-time irgendwie auch aktualisieren. Also falls da irgendwie sich das bewegt, dann gibt es da angepasst irgendwie auch Automatisierung, die dahinter stehen, dass man dann wahrscheinlich, was weiß ich, die Karte wird jetzt für viel mehr verkauft, dann wird der Preis sich auch erhöhen und so. Das scheint da mit reinzufließen. Aber dass das jetzt dann, wenn man es rausgenommen hat, das Angebot immer günstiger wird, wäre schon strange. Deswegen schaut da gerne mal nach oder meldet euch oder vielleicht kriegt das auch mal selbst ein Angebot. Das dazu zu PSA-Offer. Auch zu PSA, zum Thema Ankauf, haben wir ja schon durchaus das ein oder andere Mal gesprochen. Berichtet, glaube ich, die gleiche Person hier auf X, das heißt heißt übrigens Peak-Hobby heißt die Person auf X, dass auch PSA ihm inzwischen zumindest ein Angebot für RAW-Karten gemacht hat und nicht nur für gegradete Karten. Fand ich auch sehr, sehr spannend, weil bisher war es ja eigentlich nur sichtbar für gegradete Karten, aber in dem Fall scheint hier auch RAW-Karten so langsam da zumindest.
Das finde ich halt schon, also das finde ich halt krass, weil du hast ja auch als PSA da in beide Richtungen absolutes Upside-Potenzial, aber auch ein super massives Risiko, ne? Gerade bei den ganzen Pokémon-Karten. Und da ist ja quasi alles unter einer PSA 9, ist ja in der Pokémon-Bubble extremst schwierig zu sehen in Sachen Value. Auch das, wenn das der Fall ist, fände ich das extrem spannend, ob es da nochmal so ein Disclaimer gibt, nach dem Motto, wenn wir die Karte bekommen haben und wir haben die Karte geprüft und die ist dann doch eigentlich Kernschrott, dass wir dann Geld zurückhaben wollen. Aber es wundert mich, weil das macht eigentlich den administrativen Aufwand viel, viel höher für PSA, wenn die Sachen halt nicht gegradet sind.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Blagocards, hui, aber wenn ich dann selber grade, schreibt Blagocards, Felix, die geben halt allem eine 10. Ja, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Aber das, also natürlich, ich glaube, du kannst natürlich gucken, wie gut die Qualität der Bilder ist und basierend dessen wahrscheinlich das dann schon irgendwie vielleicht ein Stück weit bewerten. Aber bisher habe ich es nur einmal gehört. Ist natürlich interessant zu sehen, ob das auch häufiger vorkommt, dass man da RAW-Karten ankauft. Weiter in PSA, Digital Repacks, lieber Alex. Was ist da passiert? Da wurde nämlich auch was announced von PSA.
Ja, und zwar ist das, glaube ich, schon ein bisschen eine Woche her. Das hat sich ein bisschen überschnitten. Und zwar PSA bietet jetzt Beta-Access an für die Power-Packs. Also es gibt ja immer wieder neue, coole Namen für so Mystery-Packs. Black-Box, Power-Packs, Mystery-Treasury-Hunt. Es ist ja jedes Mal ein neuer Name. Also wenn man sich halt schon beim Produkt keine Mühe gibt, dann halt immer beim Namen stark verausgaben. Lieben wir. Und es ist halt, ne, die Idee ist, du kannst die Karte dann nach Hause schicken lassen, du kannst sie im PSA Vault lagern lassen, du kannst sie aber auch direkt via Instant Buyback zurückkaufen. Das ist ja auch etwas, was Cortia zum Beispiel ja auch so macht und andere Plattformen, um natürlich da den Leuten ein besseres Gefühl zu geben, ne, weil ist natürlich auch ein schönes Geschäftsmodell. Gibt's für Mystery Pack $200 aus. Die kaufen dir die Karte zurück für 110. Hast du 90 Euro erstmal Geld gemacht plus die Karte als Unternehmung und kannst dann die Karte wieder reinschmeißen in die Mystery Packs. Und die Person denkt sich so, ja, guck mal, jetzt habe ich die $90 verloren. Ist ja okay, ich gehe noch mal rein. Also das ist für mich wirklich echt so ein richtig schönes Spielotheken. Okay, Markus stirbt gerade wirklich komplett.
Ich hab's Mikro aus. Alles
gut. Ja, aber trotzdem laut. Ist auf jeden Fall so ein klassisches Spielotheken-Scheme. Also wir haben, glaube ich, letzte Woche ja im Freitags-Podcast ja auch so ein bisschen über dieses Mystery-Pack-Ding gesprochen. Ich glaube, ihr wisst, dass hier nicht die zwei größten Freunde davon sitzen. Deswegen sind wir auch ein bisschen biased. Und ich find's halt einfach schwierig. Ich find's schwierig. Ich fände andersrum ist total spannend zum Beispiel. Was würde es mit dem Preis der ganzen Case-Hits machen oder der ganzen Mid-Tier-Karten, wenn es keine Mystery-Packs mehr geben würde? Weil ich glaube, dass schon unfassbar viele Karten oder so Kaboom, Second-Tier und hast du nicht gesehen, gehen genau in diese Packs einfach rein. Ne, das ist das, glaube ich, mir gefühlt eine NFL-Kaboom ist die günstigste, $500, also Floorpreis für die ganzen Kaboom-Packs, die gibt es ja auch noch in den USA. Das finde ich mal spannend, ne? Also dieses Gedankenspiel. Welchen Impact hätte ein weitreichendes Mystery-Pack-Verbot auf Marktpreise? Das finde ich ein spannendes Gedankenspiel. Das werde ich heute Abend mal machen, wenn ich alleine im Bett liege.
Dann könnt ihr mal That's spontan amazing. Eure Gedanken in den Chat dazu schreiben.
Ja.
Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber ja, hört auf jeden Fall den Podcast von Freitag euch an, falls ihr es noch nicht getan habt. Das lohnt sich diesmal wirklich sehr. Sonst lohnt sich es auch, aber das war echt ein echt schöner Podcast. Ich habe ihn mir tatsächlich bisher auch zweimal selber nochmal angehört, weil er echt Spaß gemacht hat und auch gut war. Auch wenn viele gesagt haben, der Einstieg war ein bisschen strange, aber ich fand ihn schön. Wir waren mittendrin im Kauf geschehen, sozusagen.
Was war denn mit dem Einstieg? Ich glaube, ich habe gerade auf eine Mario-Götze-Karte oder so geboten, ne? Ja. War das nicht so?
Genau.
Was ja, okay, das war wild. Das war witzig.
Ja. Die machen da bestimmt auch deine Vlahovic rein, schreibt Felix.
Wahrscheinlich. Die hat jetzt einen neuen Besitzer, der sich unfassbar drüber freut, sammelt Vlahovic, seine erste Kaboom ever, hat es auf Instagram geteilt, also das hat genau den richtigen getroffen tatsächlich, ne? Hat einen sehr, sehr guten Preis gekriegt.
Sehr gut, sehr gut. Natürlich gehen die Preise etwas runter ohne Mystery im Mid-Market, schreibt Vanya. Ja. Genau, also der nächste Player, Big Player in dem Fall auch, im Mystery Digital Mystery Pack Market. Ehrlicherweise wollte ich es mir mal angucken, man kam aber jetzt nicht rein, beziehungsweise habe ich es nicht gefunden. Wie ihr wisst, interessiert mich vor allen Dingen auch, wie transparent ist das Ganze, gibt es eine Checkliste, wie ausführlich ist die Checkliste und so weiter und so fort. Konnte ich jetzt nichts zu finden. Dementsprechend ist es ja auch erstmal die Beta-Phase, die da am Start ist. So, eins haben wir noch. Nee, das war's tatsächlich mit ein paar PSA-News. Dann gab's ein GZSZ-Thema. Wir haben vorhin das Thema Shillbidding mal kurz angesprochen. Leute, Sportscard-News auf X hat's ganz gut zusammengefasst, glaube ich, weil das dann auch ein bisschen weitergegangen ist. Also angefangen hat's damit, darüber haben wir, glaube ich, auch letzte Woche schon mal gesprochen, ist, dass der gute Patrick Ryan irgendwie anscheinend erwischt worden ist, wo er seine eigene Karte hochgeboten hat. Das war dann Thema in einem Podcast mit Dr. Beckett. Den könnt ihr euch auch nochmal anhören, ist auf Englisch. Dr. Beckett hat dort den guten Patrick Ryan zu Gast gehabt. Der hat tatsächlich in diesem Podcast das auch gestanden. Also hat gesagt, also was heißt gestanden? Er hat gesagt, ja. Wir haben dort uns gegenseitig hochgeboten, aber nicht um die Auktion zu gewinnen, sondern um zu verhindern, dass jemand anders sie zu billig bekommt, war so ein bisschen die Aussage. Mhm. Und dann gab es aber lustigerweise kurz danach einen Instagram-Story-Post von Patrick Ryan, der dann so Richtung Geoff Wilson geschossen ist. Der,
also respektive zu dem Mitarbeiter von Geoff Wilson.
Ne? Genau, wo behauptet worden ist, dass Teapot, glaube ich, heißt er. Dort zum Beispiel aber auch Steph Curry Karten, Tops Now Autos hochgeboten wurden, um gezielt den Preis zu manipulieren. Übrigens hatte Geoff Wilson vorher dieses Upcharge-Thema ja nochmal groß announced, dass er ja gerne Upcharges zahlt, haben wir ja auch schon hier drüber gesprochen. Und er sagt, dass das einfach nur bewusst Marketing-Move war, um seine Karten zu pushen, die er dann da angeboten hat. Und ja. Ja, so ging eins zum anderen und so ist es jetzt ein bisschen soap-mäßiger hin und her. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt nochmal heute oder gestern irgendwie was rausging, aber das waren so ein paar Anschuldigungen. Erst Richtung Patrick Ryan, der da kein Geheimnis draus macht, und jetzt Richtung Geoff Wilson. Was so ein bisschen für mich persönlich ein bisschen Bauchschmerzen ist, dass dieses Shillbidding so ein bisschen marktfähig irgendwie oder so.
Ja.
So, ist nicht so schlimm gemacht wird. Und das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen.
Da sind halt super, super viele Themen drin, auf die man sich stürzen kann. Also ich glaube, wir nehmen auch das mal auf unsere Liste für so einen klassischen Zweier-Podcast, Comms und Chill-Bidding und alles drumherum, was finde ich eigentlich ganz spannend. Also, wo fangen wir an? Die Argumentation von Patrick Ryan erinnert mich so ein bisschen an dieses eBay-Ding von vor 15 Jahren. Ne, da ruft der Onkel dann Papa ganz nervös auf dem Festnetz an und sagt, Peter, ich verkaufe gerade meine BMW-Felgen, die sind gerade zu günstig, biet doch mal bitte 200 Euro, dass sich das wenigstens hier lohnt hat. So. Das ist so ein bisschen die Argumentationskette von Patrick Ryan. Ne? Er sagt jetzt, ging darum, dass der Comp nicht so niedrig ist. Und es ging auch darum, dass der Preis irgendwie marktüblich ist. Aber am Ende des Tages ist es ja einfach so, das ist halt eben Risiko, wenn du in eine Auktion reingehst. Und was Charlie gerade reinschreibt, erstmal schönen guten Abend übrigens, Charlie. Für mich ist das bandenmäßige Marktmanipulation. Da wird undercover geboten, um den Anschein zu erwecken, dass andere auch bieten wollen. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Aussage, weil Patrick Ryan hat eine unfassbare Reichweite. Jeff Wilson hat ebenfalls eine unfassbare Reichweite, die nochmal deutlich höher liegt als die von Patrick Ryan. Und ich finde, wenn ich ehrlich sein darf, dass das halt nicht funktioniert. Und das macht auch schon wieder so das ganze Thema auf. Dürfen, sollten Sportkarten-Influencer kommunizieren, wenn sie eine eBay-Auktion haben? Sollten sie Leute animieren, da drauf zu gehen? Weil was Patrick Ryan ja auch ganz gerne macht, ist, wenn du ihm deine eBay-Auktion schickst, dann teilt er die auch in seiner Story. Ne? Ohne Gegenleistung, ohne Fragen, der macht das. Jetzt kann man sagen, ja, das ist irgendwie nett. Das sorgt aber dafür, dass, ich weiß gar nicht, wie viele Follower der momentan hat, die 25.000, sagen wir mal, dass du einen ganz anderen Reach hast auch für deine Auktion. Und das verzerrt schon ein Stück weit auch den Markt. Ne? Und die Anschuldigungen, die er jetzt Richtung Jeff Wilson und Teapot da raushaut, finde ich, ja, so ein bisschen älterer, grauhaariger Mann schlägt jetzt gerade wild um sich auf Social Media. Ich finde es eigentlich ganz witzig, weil ich bin kein großer Jeff Wilson-Fan, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe mir das schon sehr oft bei ihm gedacht, dass er mit seiner Show die heißesten Karten, die kältesten Karten, würde ich jetzt kaufen, würde ich jetzt nicht kaufen, manipuliert er halt auch den Markt. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also er kippt eine Meinung in den Markt rein und Leute werden seiner Empfehlung folgen und dann diese Karten kaufen oder verkaufen. Und das kennen wir alle noch aus der Kryptowelt, aus der NFT-Welt. Überall, wo du kleinere Märkte hast, mit einer kleineren Marktkapitalisierung, kannst du extrem großen Schindluder treiben mit gezielten Aussagen. Ich finde das super, super schwierig, das Thema. Ich finde jetzt die Argumentation von Patrick Ryan, die macht es jetzt nicht besser. Das Problem ist, ich mag ihn einfach und ich schreibe auch manchmal mit dem Bruder. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen biased an der Stelle. Aber ich finde, alle Männer, die wir hier im Bild sehen, außer Steph Curry, haben halt Bockmist gebaut. Das ist halt Arsch, das können wir halt nicht machen.
Ja. Ich guck mal gerade, was der Chat so ein bisschen schreibt. Das ja. Eine Mafia, das weiß man doch, schreibt La Quadratura, Epstein ist der Profi. Blago Cards, da wird Vertrauen missbraucht, hier arbeiten wir ja auch mit geboten. Schreibt er auf, auch Wokt. Du sagst auch all in. Das Silber.
Junge, oh mein Gott, Michael. Jetzt macht's aber.
Also, so oder so, ich finde es auf jeden Fall ein schwieriges Thema und ich weiß gar nicht, ich habe gerade überlegt, es gibt ja auch viele, viele Aktiengurus, die sagen, gehen die Aktie, gehen da rein, da hast du das auch, ne? Also ist wahrscheinlich der Markt, die Kapitalisierung noch mal ein bisschen größer als jetzt bei so Karten. Deswegen ist der Effekt wahrscheinlich da noch mal viel, viel größer als bei einer Aktie vielleicht, je nachdem, wie groß die Reichweite dann ist. Aber auf meinem Instagram oder überall erscheinen bei mir auch irgendwelche Aktiengurus, die wissen, welche die nächste Hype-Aktie wird.
Aber das ist ja genau das Thema. Wenn du so eine, wenn du eine Mini-Aktie hast, geringe Marktkapitalisierung, ganz, ganz billiger Penny-Stock, und da knallt einer mal 15.000 Euro rein, dann wirst du das in deiner Trade Republic App schon sehen, tatsächlich. Das darf man nicht unterschätzen, ne? Und bei Krypto war es ganz genauso. Das war auch bei FIFA Ultimate Team ganz genauso. Jetzt seid mir nicht böse. Ich habe damals immer irgendwelche scheiß Silberkarten gekauft von einem Spieler, von Lumpy Lamberts, und dann war Lumpy Lamberts, habe ich den Markt bestimmt, so. Und damit habe ich verdammt viel FIFA-Coins gemacht. Blame me, come at me, SEK, komm zu mir nach Hause, hol mir die FIFA-Coins wieder weg. Aber das ist ja auch nichts anderes, tatsächlich. Ne? Und trotzdem, und ich glaube dann so abschließend, dieses Thema Coms wird mir trotzdem aber auch ein bisschen zu Bier ernst genommen. Ne? Ich habe letztens eine Karte verkauft, die lag immer um die $100, $120, $130 und irgendwo zwischendrin vor 3 Wochen gab es mal eine Auktion. der lief die Karte aus für $46. Man konnte aber nicht nachvollziehen, hat die Karte ein Damage gehabt, ne, wurde die offline genommen. Fakt ist auf jeden Fall, der Com stand drin. Es haben Leute mit mir aufs Blut diskutiert. Die sind auf Mutter gegangen, wie man so schön am Frankfurter Hauptbahnhof sagt, direkt, dass sie jetzt für die Karte nur 40 € zahlen wollen. Wo ich gesagt habe, ja, aber naja, du hast 10 Verkäufe davor gehabt, $120. 3 Verkäufe danach gehabt, $150. Und du willst die Karte von mir jetzt kaufen, weil zwischendrin ein fragwürdiger Comp ist mit $46. Das ergibt halt gar keinen Sinn. Und deswegen Mini-Lanze brechen, Zahnstocher brechen. Dieses Comp-Thema geht mir auch ziemlich auf den Senkel, wenn ich ehrlich bin. Weil da kann man auch mal den gesunden Menschenverstand anstrengen. Aber ist auch nur meine persönliche Meinung.
Da haben wir aber passend ganz gut dazu noch ein Thema dazu oder beziehungsweise einen Post auf X gefunden. Weil genau darum es geht, wobei da muss ich sagen, es ist ein bisschen auffällig gewesen. Und zwar hat hier der gute My Oh My Cards auf X einen Post da gelassen. Und zwar ging es da um eine LeBron James 25-26er Super Refractor One of One aus Tops 25-26. Und der Gute hat gesehen, dass es diese Karte zweimal verkauft worden ist in 5 Tagen zu 25.000 und ist jetzt dann auf Auktion gegangen. Und jetzt, dann ist es irgendwie Current Bid is now 716 mit 2 Tagen left gegangen. Also hat erstmal zweimal wurde die One of One verkauft für 25.000. Sind quasi die Souls auch sichtbar auf Cardladder. Um danach diese Karte dann als Auktion rauszuhauen. Macht's schon ein bisschen auch eine Methode, um irgendwie den Marktpreis mal festzusetzen. Ne? Also da ist es halt ja, schon natürlich sehr auffällig.
Ja. Ja, aber genau das ist es halt, ne? Und Leute stürzen sich halt auf Comps, Leute stürzen sich auf Card-Ladder-Values. Das ist ja auch so das Schönste. Es gibt ja auch Leute, die halten ja auch an den Card-Ladder-Value fest, wie du an der Bibel, ne? Die abends neben dir am Bett liegt, Markus. Das ist ja der Wahnsinn. Also zum Thema Card-Ladder-Value, auch bitte das mit ganz, ganz viel Vorsicht genießen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe da eine Karte eingespeist von einem sehr begabten argentinischen Fußballspieler. Und dann hat Cardladder als Value meinen Kauf genommen, was ich für die Karte bezahlt habe. So. 3 Tage, nachdem jetzt die Karte in Cardladder eingepflegt worden ist von mir mit Foto und allem Zip und Zap um ein Kaufdatum, ist die Karte im Preis verdreifacht. So, weil Cardladder jetzt der Meinung ist, es gibt einen Index und es wurde irgendwo nochmal eine Messi-Karte verkauft und deswegen muss deine Messi-Karte jetzt das dreifache wert sein, wie von einer Woche. Und auch da kann ich nur predigen, gesunder Menschenverstand, ein bisschen Preise vergleichen, gucken, was kosten vergleichbare Karten und nicht immer solche gewürfelten, indexbasierten Values so als die 10 Gebote nehmen. Das ist in Verhandlungen unsympathisch und sehr, sehr anstrengend. So.
Genau.
Das war's von meiner Seite. Ich bin jetzt traurig.
Nee, es hat ganz gut dazu gepasst. Ich glaube, das ergänzt eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Jeder Comp ist auch mit Chillbidding, mit dem Thema auch immer mit Vorsicht zu genießen. Und wir hatten mal einen echt tollen Podcast damals mit David Pettis, der auch bei B-Brothers Pettis, ich weiß gar nicht, ob es der richtige Nachname war, aber hört euch den gerne mal an, der hat dazu auch eine sehr gesunde und schöne Meinung zum Thema, was ist mir eine Karte wert, wann kaufe ich eine Karte, zu welchem Preis.
Ja, genau.
Da fand ich es auch sehr, sehr schön. Das kommt mir da immer wieder hoch in meinem Deppis, genau. Dankeschön, Whoops, Deppis heißt.
Apropos Whoops, ne, du kleiner Schlingel, du sagst, dass meine Kappen seit 11 Monaten auf sich warten lassen. Junge, ich komme dir gleich ins Saarland. Ihr habt die Karten letzte Woche bestellt, die Caps letzte Woche bestellt, ihr habt die Caps bezahlt und die kommen mit nach Ida Oberstein nächste Woche. Also entspann dich wieder, mein kleines Engelchen. Ich hab dich im Auge, mein Freund. Der ist nur am Zündeln, den ganzen Abend schon, der Michael. Ich warte seit dem 22.07. Jo, jetzt kracht's hier aber, Sportsfreunde. So nämlich. Okay, Alexander.
Cardladder, wo wir gerade beim Thema Cardladder waren, vielleicht noch eine kurze Ergänzung zum Monthly Volume. Da war jetzt der Oktober ja rum Und wir hatten ja festgestellt, dass im August noch der Rekordmonat war. Im September ging es jetzt ein bisschen runter und im Oktober ging es wieder ein bisschen hoch. Das heißt, wir haben im Oktober den zweitstärksten Hobbymonat ever mit insgesamt Marktvolumen im Monat Oktober von 392 Millionen Dollar, der sich dann auf eBay vor allen Dingen verteilt. Mit Platz 1, weitem Abstand, 290 Millionen, Fanatics, Heritage, Alt und Golden dahinter. Ja, es geht wieder ein bisschen nach oben, nachdem es jetzt im September leicht nach unten ging. Und mal gucken, wo sich das jetzt die nächsten Monate einpendelt, dann zwischen den Jahren, wo es Weihnachtsgeld gibt.
Ich bin gespannt.
Wir freuen uns. Dann gibt's noch ein paar News, vor allen Dingen auch ein paar MLB-News. Ich gebe dir mal das Wort, lieber Alex, damit ich hier mal loshusten kann. Zum Beispiel sind die Rookie of the Years jetzt raus.
Ja, die Rookies of the Year wurden announced seitens der MLB. Ich glaube, heute Nacht ist dann noch irgendwie Coach des Jahres, Manager des Jahres vorgesehen. Und das Schöne ist, wenn jetzt Markus mal auf den rechten Pfeil klickt, könnt ihr euch ja vielleicht erinnern, dass wir auch schon mit euch über diese Karten gesprochen haben. Und zwar diese Karten mit dem roten Rookie-Logo. Und diese Karten könnten jetzt in der Theorie von euch, wenn ihr so eine Karte habt, an dem Buyback-Programm teilnehmen. Ne, da gab es von Topps ja eine schöne Tabelle. Ich glaube, die erste Stufe war Rookie of the Year. Das heißt, Nick Kurtz und Drake Baldwin sind jetzt beide dazu eligible. Die Karten könnte man jetzt in Europa zu Davin Adams bringen, nach Roermond. Da könnt ihr die Karten tatsächlich nämlich auch verkaufen. Müssen, glaube ich, $100 sein, die man jetzt für die Karten bekommt.
Ja.
Und dann geht es so weiter. Und dann gibt es dann die nächste Stufe, wenn Nick noch einen Award gewinnt in den nächsten Jahren, bis hin zur World Series Sieger und natürlich am Ende des Tages in die Hall of Fame kommt. Das wird aber nur getriggert, wenn ihr die Karte behaltet. Das heißt, ihr müsst jetzt abwägen und euch überlegen, verkauft ihr die Karte jetzt für $100 an Davin Adams oder behaltet ihr die Karte weiter? Weil ihr glaubt, der Nick, das ist in Utah, der wird seinen Weg gehen, der gewinnt noch einen Award, der könnte noch in die Hall of Fame. Dann ist es natürlich ein sehr interessanter Gamble. Und ich habe damals schon gesagt, ich finde die Idee cool. Ich finde es total spannend, was sie da machen. Und von daher, Thumbs up, Tops. Und wenn ihr so eine Karte habt, geht zu Davin Adams und verkloppt da die Karte, wenn ihr das möchtet, für $100.
Ja, coole Idee und ist jetzt quasi dann Realität That's geworden. Amazing. Ehrlicherweise bin ich dann auch nicht so tief im Baseball. Du hast ja ein bisschen Baseball verfolgt, oder? Hattest du die jetzt auf dem Schirm, die beiden, Drake Baldwin?
Nee, ich bin ja erst durch Goldie so ein bisschen bei der World Series eingestiegen. Deswegen, ich hatte mal mitbekommen, dass Nick Kurtz eine absolute Maschine sein soll, dass der in den Breaks dann immer komplett gehypt wird, auch von deutschen Breakern. Das ist schon zu mir vorgedrungen, aber ich habe den jetzt nicht verfolgt. Das wäre jetzt übertrieben.
Für mich ist Nick Kurtz. Der Nick Kurtz ist es.
Nick Kurtz.
Genau. Dann gibt's wieder ein Tyson Beck Release. Das nächste.
Vielleicht mal, also erstmal, es gibt Tyson Beck Release mal wieder mit Steph Curry. Es gibt ja, im Wesentlichen gibt es zwei Designs. Einmal Steph Curry auf dem Thron mit seinen Trophäen, die vor ihm in Lava schwimmen. Also sehr, sehr martialisch die ganze Nummer. Macht sich auch wahrscheinlich gut, wenn man zu Hause eh so ein Wolfsplakat an der Wand hat hinterm Sofa. Und dann haben wir Steph Curry mit so einem Retro-Design. Ist der junge Steph Curry, der dann trotzdem die Ringe trägt auf dem Stadion sitzt und seine Füße im Wasser hat. Ja, sieht irgendwie cool aus. Ich finde jetzt beide Designs wirken für mich so ein bisschen, wenn ich ehrlich sein darf, wie Poster-Designs. Also ich weiß nicht, ob das auf der Karte, weil es doch sehr filigran ist, auch mit der kleinen Schrift am Rand. Also die Leute, die es jetzt nicht sehen können, das sieht für mich eher aus wie so ein Filmplakat, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, weiß ich jetzt nicht. Bin ich ganz ehrlich, ich habe die auch Charlie geschickt, weil Charlie hat ja auch eine Tyson Beck Curry-Karte und sein Feedback war auch so ein bisschen ähnlich. Das Design hat ihn jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ja.
Ja.
Was ist dein Gedanke, Markus?
Ja, mir, erster Gedanke war, sie ist cool mit der kleinen Schrift, ehrlicherweise, die ist ein bisschen too much. Das ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Also vom Design finde ich es eigentlich ganz cool, erinnert mich so ein bisschen an Splash. Tatsächlich das Design. Ich mag Tyson Beck. Das Three Kings ehrlicherweise nicht so meins. Das sieht so ein bisschen Game of Thrones aus, aber nicht ja, genau. Aber das andere gefällt mir tatsächlich. Das ist jetzt 4 Jahre, glaube ich, her, wo er das letzte Steph Curry Release gemacht hat. Grundsätzlich sind die Releases relativ oft, zumindest kommt es mir vor, dass Tyson Beck ja echt relativ oft inzwischen was droppt, ne? Also
ja, das ist auch so ein, ja, sorry.
Ja, alles gut. Das war, wollte ich sagen.
Das ist so ein bisschen auch das, also bin ich ganz ehrlich zu euch, ich finde es momentan viel, was er raushaut. Gilt aber auch für Piggy Banks tatsächlich, ne? Also auch eigentlich auch Piggy Banks, der sich einen Anspruch hat, alles unique Art Pieces, One of Ones, das sind keine Cards, das ist Kunst. Ich finde, beide Künstlerteams müssen jetzt aufpassen, dass es nicht in so eine inflationäre Richtung abrutscht, dass es zu viele Releases gibt, zu viele Karten, weil dann ist auch dieser Zauber auch ein bisschen weg. Ne, wenn es dann zu inflationär gemacht wird. Weil wenn du mal bei Tyson Beck auf die Seite gehst, wenn du den Post mal kurz schließen möchtest, es gibt einen Steph Curry Release. Ne? Wenn du dann drauf gehst, dann gab es unten hier links, was war das? Jalen Brunson, glaube ich.
Mhm, genau.
Genau, den gab es letzte Woche, den Release. Ne? Dann gab es davor großen Release mit Kevin Garnett. Davor gab es Giannis. Und wir sprechen jetzt nicht vom halben Jahr, sondern ich glaube, das ist alles in den letzten 1,5 Monaten passiert. Der Rubel muss rollen, ja, zu 1000%, kann ich auch verstehen. Aber man muss auch ein Stück weit würdigen, warum sind die Sachen denn gesucht? Warum werden die Preise erzielt? Warum werden auch auf dem zweiten Markt die Preise bezahlt? Weil es immer eine gewisse Seltenheit mit sich gebracht hat, eine Piggy Banks Karte oder eine Tyson Beck Karte zu haben. Ne? Und wenn man jetzt mal so auf die Homepage geht, da sind noch einige Karten verfügbar. Und
ja, ehrlicherweise
einfach nur
ja. Ein paar steht sold out, aber so vereinzelt sind hier tatsächlich noch einige verfügbar. Ja,
ja, und dann ist so ein bisschen die Frage, persönliches Bauchgefühl, beschneide ich meine Position als uniker Artwork-Designer mit selektiven, seltenen Drops und gehe halt in diese inflationäre Nummer, weil dann fehlt für mich so ein bisschen auch das Thema, mal fies gesprochen, wo ist die Differenzierung zu einer Wildcard-Unternehmung? Sei mir nicht böse, die auch mit Photoshops Shop die Designs entwerfen, gut bei Tyson Beck and Oncards Autogramme, aber ich finde es gerade sehr viel. Ich finde es viel.
Also designtechnisch ist es echt top, immer wieder, finde ich. Auch ja, wenn das letzte jetzt vielleicht ein bisschen zu nicht alle Geschmäcker trifft, aber Design finde ich Tyson Beck immer gut, aber da gebe ich dir recht, man muss so ein bisschen aufpassen, dass es nicht too much wird, weil sonst dieses Besondere so ein bisschen weggeht. Und ja, jetzt, wie gesagt, steht das nächste an, Steph Curry. Wann war's? Wann hat er es angekündigt? Am 13. November, also übermorgen, droppt es dann.
Ja.
Für die, die da Interesse
haben. Wenn ihr die Karte haben wollt, meldet euch bei Tyson Beck an. In der Regel bekommt man dann ein Newsletter einen Tag vorher und am Tag des Releases bekommt man nochmal eine E-Mail mit einem Early Access Link. Also wenn ihr das wirklich haben wollt, bekommt ihr bei Tyson Beck in der Regel auch die Karten, wenn ihr euch da ein bisschen dahinter klemmt. Aber was wir gerade sehen, schönes Design, sollen wir vielleicht mal über die Releases sprechen? Einmal Dynasty und einmal MLB Debüt-Patches, Markus.
Können wir gerne machen.
Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir dich ins Bett kriegen, du kleine kranke Socke.
Debüt-Patch, hier, ja.
Mega. Und zwar diese Woche, man hat es ja auch gehofft und es war ja auch klar, dass die Karten kommen. Und ich fand es aber sehr erfreulich, dass ich an dem Debut-Patch-Design der Topps-MLB-Karten nichts geändert hat. Also ich glaube, der Rahmen ist marginal anders, aber ich finde dieses super, super cleane Design in der Mitte der Patch, das sind für mich einfach wunderschöne Karten. Ne? Wahnsinn.
Ja, perfekt eingearbeitet auch dieser Patch.
Ja.
in den Rahmen und so. Das ist wirklich sehr, sehr geile Karte, muss man sagen. Da ist auch wieder der Nick Kurz. Ja.
Genau, das kommt jetzt raus. Das wird, glaube ich, ein richtiges Fest. Und im Chat wird schon reingeschrieben, es geht los, Freunde. Ne, die Sparbücher unten, die werden... Ah, wir gehen erst in Topps Chrome rein. Auch okay. Topps Chrome. Ich meine, Flagship, der Release ist jetzt einigermaßen durch. Letzte Woche kommt man nochmal sehr, sehr günstig bei Müller Value-Boxen kaufen. Habe ich getan. Habe heute ein bisschen was gerippt. Habe auch einige ganz gute Karten rausgeholt. Habe jetzt mehrere Cooper-Fleck-Karten zu Hause rumfliegen. Positiv. Das war nice. Und jetzt gibt's quasi den großen Bruder von Flagship, und zwar Topps Chrome. Und da wurden heute die ersten Designs gezeigt. Also natürlich Victor Wembanyama, One of One, Super Fractor. Dann, was glaube ich bei Topps so ein bisschen das Thema Color Blast ersetzen soll, Helix. Mhm. Ja, Helix.
Cooles Design.
Natürlich. Ich finde das Design auch cool, tatsächlich. Ja. Und Mavericks, Cooper Flag natürlich, im schönen Chrom-Design, blau in blau. Ja.
Fanatical sieht halt auch schon geil aus. Erinnert mich, hat mich direkt an Dings erinnert. Wie heißt's? Von Upper Deck. Du weißt, was ich meine, oder? Wo es auch Jordan von gibt und.
Ja. Ja,
ich weiß, es auch in Grün gibt und Rot. Der Chat weiß es
nicht. Sieht aus wie
PMGs. Genau, PMGs. Ja. Bin ich der Einzige, an den die Fanatical so erinnert
hat? Ja, ich glaube wegen der roten Foil im Hintergrund. Ja, ja, können wir als Meinung so mitnehmen, Markus, glaube ich. Lassen wir durchgehen.
Dann bin ich ja beruhigt. Ja. Stratospheric ist mit dabei, ganz cool mit dem Logo im Hintergrund. Sieht schon ganz cool aus mit dem Team-Logo. Magic Johnson-Unterschrift, Allen Iverson, auch eine coole Bronson-Karte.
Die Bronson-Karte sieht ein bisschen aus wie von Tyson Beck Design, wenn ich ehrlich bin.
Das stimmt.
Ist ganz witzig. Ja.
Dirk ist mit einer On-Card auch dabei. Dirk Nowitzki,
Die ganzen Rookies natürlich, Chet Holmgren.
Ich glaube, das wird krachen,
das Set. Ja, ich glaube, das wird ein geiles Set. Ne? Ich meine, vom Design her, es ist sehr ähnlich zur Flagship natürlich mit einer Holofoil, aber einfach geil. Ich freue mich da wirklich wie ein Schnitzel drauf. Wie gesagt, heute der Flagship, habe jetzt nicht alles aufgemacht, aber es ist ein cooles Set. Ne? Nicht alle Inserts sind ja so meins, wenn ich ehrlich bin, aber habe coole Karten rausgeholt. Kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Vor allen Dingen, deine Box, glaube ich, 23 Euro gekostet hat. Das ist ja der Wahnsinn.
Mhm. Ja.
Das Gegenteil von 23 Euro pro Box ist nämlich Dynasty. Vielleicht wollen wir das da unten.
Wo ist
unten,
es denn?
Unten, links, hoch, da, rechts. Ja, da.
Da ist es.
Und zwar, das Set ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ich glaube, Dynasty ist bei Topps. Höher geht's dann auch nicht mehr an der Stelle. Wird's mit Flawless gleichsetzen oder Eminence vielleicht. Design ist dieses Jahr ein bisschen anders. Ne? Die letzten Jahre war das dann so ein bisschen nüchterner, geradliniger. Dieses Jahr wird, glaube ich, auch mit einer Foil gearbeitet, wie man jetzt hier bei Messi und R9 sieht. Aber natürlich unfassbar geile Karten. Ne? Also die Box wird unfassbar viel Geld kosten. Es wird wahrscheinlich eine Karte drin sein. Sehr, sehr hohes Risiko. Sehr, sehr hoher Reward, wenn man hittet. Zidane ist drin. Harry Kane ist drin. Haaland. Bale ist drin. Die alte Golflegende. Bellingham. Vini Junior ist auch am Start. Mit dem Adidas-Patch. Das ist schon echt crazy.
Gibt's schon Presale-Preise? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich guck gerade mal in Google, ob was er da ausspuckt.
Eine Matrix, 1000 Euro für eine Karte. Ja, ja. Also die Karten von Dynasty liegen in der Regel immer über 1000 Euro. Ich glaube, die günstigste aus dem letzten Dynasty Soccer Release ist, glaube ich, eine Modric oder sowas, meine ich. Oder eine Karim Adeyemi, aber selbst die liegen bei 700, 800 Euro die Karte. Also schon der Wahnsinn.
Ist das jetzt 25 dann sozusagen? Mhm. Ja.
Ja, steht jetzt. Was ich interessant finde tatsächlich ist, aber das muss jetzt nichts heißen. Die haben keine Karte von Lamine Jamal im Preview drin, ne?
Nee, war keine drin, tatsächlich.
Ja, das ist das, wundert mich ein bisschen, weil Tops lässt sich ja mit Dynasty immer so, immer so ein kleines Hintertürchen offen, ne? Also Dynasty kommt ja in der Regel 2 Jahre, glaube ich, versetzt, Markus, ne?
Normalerweise so. Schon. Deswegen ist es, glaube ich, nicht 25, deswegen ist es, glaube ich, 24, ehrlicherweise. Aber ja.
Und das finde ich jetzt gerade spannend, denn eigentlich ist 24 der Jahrgang, der Rookie-Jahrgang von Lamine. Es kann aber sein, wenn wir in dieser Zwei-Jahres-Taktung das haben, dass Lamine erst in der darauffolgenden Dynasty-Box kommt. Weil das ist ja so ein bisschen die Idee. Lamine Jamal mit dem Rookie-Patch, On-Card, von Tops. Und natürlich Jamal nochmal als Rookie. Ne? Ich bin, also, mal gucken. Mich hat's gewundert, dass sie ihn nicht, als Preview drin haben. Ja. Wurde nicht gemunkelt, dass er da noch ein Rookie-Zeichen haben soll. Also, genau, Tim Bucky. Eigentlich müsste er ein Rookie-Zeichen haben in Dynasty, weil du diesen 2 Jahre Delay-Shift halt mit drin hast. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, das Hintertürchen, was sie sich offen halten für Wemby, dass Wemby On-Card-Rookie-Karte bei Tops haben kann. Weil alles andere ergibt keinen Sinn, weil Wemby kommt gerade in Tops Chrome ja auch raus ohne Rookie-Badge. Spannend. Mal gucken, was passiert.
Ja, also Collectors hat noch keine Checkliste, noch keinen Termin und auch keine Preise. Ich habe jetzt noch gesehen, aber es das heißt nichts. Die Box 22, 23 Dynasty Sealed gibt es bei eBay momentan für 2.700 im Angebot. Also da irgendwo wird sich das einordnen, weil das jemand mag, hat es auch eben geschrieben, was kostet die Box. Also die wird sich dann da irgendwo einordnen.
Und Dynasty ist auch nicht ganz, ist ja auch nicht ganz unumstritten. Also PSA zum Beispiel hat auf jeden Fall monatelang keine Dynasty Messi-Karten gegradet, ne? Mhm. Also ist schon ganz, ist nicht ganz unumstritten, sagen wir es mal so.
Ist die Unterschrift von ihm?
Das haben wir gelernt, Markus.
Geschwungen.
Geht nach links. Leo in der Mitte mit einer gewissen Selbstsicherheit geschrieben. Das Autogramm sieht echt aus.
Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja. Genau, das glaube ich zu den Releases. Ich glaube, das waren die 3 Piggy Banks haben wir noch am Start. Ne? Das war auch noch ein Release, hat es eben schon mal angedeutet. Weiß gar nicht, haben wir das ja hier mit drin? Irgendwo?
Ja, ich glaube, ich hatte es in die Collection reingepackt, aber ich glaube, Piggy Banks können wir an der Stelle vernachlässigen. Der haut ja momentan mehr Angebote raus als Aldi am Samstagabend, wenn der Schinken nochmal weg muss. Piggy Banks bringt jetzt eine Stone Cold Steve Austin Karte raus. Könnt ihr euch ab sofort bei Piggy Banks bewerben auf der Homepage um diese Karte. In mir persönlich löst die Karte jetzt nichts aus, weil es auch einfach gerade sehr, sehr viel ist. Aber auf jeden Fall, die könnt ihr euch snacken, wenn ihr wollt. Und da drücken wir euch natürlich die Daumen, dass ihr einer bekommt, wenn ihr möchtet.
Eine Sache, die fand ich noch mega spannend, die hat's dir mit reingepackt, um herauszufinden, woher der
geil, ne?
Jersey Patch ist. Magst du uns das verraten?
Sehr gerne, Markus. Danke, dass du mich fragst. Das war auch gar nicht vorher abgestimmt. Und zwar gerade auch in Eminence seht ihr diese Karten wie von Steph Curry, wo ihr die Laundry Tags drin habt. Und diese Laundry Tags haben in der Regel eine Zahlen- und Buchstabenkombination. Und das Schöne ist, wenn man auf der zweiten Seite mal reingeht, kann man diese Zahlen- und Buchstabenkombination auf einer Seite eingeben. Und zwar ist das die MyGray Seite und dann geht ihr auf NBA Database und da könnt ihr dann diesen Code eingeben und wenn du dann weiterklickst und auf Search klickst, bekommt ihr ausgegeben auf der Seite, was es für ein Item ist, also Jersey meistens oder Hose, könnte so die zweite Option sein. Und da steht auch drin, wann dieses Trikot oder dieses Kleidungsstück getragen worden ist. Ne? Von welchem Spieler, von welchem Team, welche Rückennummer, welche Größe tatsächlich. Und ihr könnt dann auch nachvollziehen, wie der Spieler in diesem Spiel gespielt hat mit diesem Trikot. Und das könnte ganz interessant sein, wenn man das weiß. Und du hast ja 2 Eminence Laundry Tag Karten zur Auswahl. Dann würde ich natürlich eher auf die Karte gehen, wo der Spieler dann vielleicht in diesem Trikot seinen neuen Rekord aufgestellt hat oder wie auch immer. Das wollten wir euch nur mitgeben, wenn so Karten für euch relevant sind. und ihr habt einen Launchpad-Patch drin, nutzt das mal, checkt das mal ab online. Ich fand es einfach spannend, deswegen wollten wir euch das sagen, ihr lieben Menschen.
Ja, coole Sache, ja, auf jeden Fall. Das habt ihr jetzt erst herausgefunden, schreibt Janox. Janox wusste schon länger, wisst ihr?
Ja, hat das Wissen aber nicht geteilt. Und hier gibt's no gatekeeping, Janox, weißt du?
So nehme ich.
Das ist nämlich das Ding. So nämlich, no gatekeeping.
In diesem Sinne, Leute, ist auch schon wieder über eine Stunde rum. Und vielen, vielen Dank, dass du uns so hier über die Zeit geführt hast, lieber Alex. Am Freitag gibt's den Podcast, den ihr jetzt gehört habt, nochmal auf YouTube. Vorher, am Donnerstag, bist du aber nochmal live. Korrekt?
Ja. Wir gehen nochmal rein. Schön 8:30 Primetime. Talking Cards, haben einiges vor. Mich lässt das Thema mit den Sportkarten im Cardshop-Simulator immer noch nicht los. Ich bastel. Es sieht okay aus. Vielleicht kriegen wir es hin. Auf jeden Fall werden wir schönes Programm haben am Donnerstagabend. Werden über Karten quatschen, viel kichern und uns quasi aufs Wochenende einstimmen. Ja, das ist der Plan.
Sehr gut. Habt ihr eigentlich ich war ja leider nicht dabei, am Freitag im Shop aufgemacht?
Wir haben tatsächlich, also ich habe es komplett durchgepatcht, das Spiel, und als ich das dann hochgefahren habe, habe ich gesehen, dass gar nichts funktioniert hat. Und deswegen haben wir uns dann mit schönen YouTube-Videos die Zeit vertrieben, aber es soll auch mal wieder gezockt werden im Stream. Ja, das ist der Plan.
Was los mit dem Simulator?
Was los? Nein, es soll klappen, Wups. Es wäre so geil, wenn wir Sportkarten in diesem Spiel haben. Und da keiner hilft auf dem Cardshop-Simulator Discord, hängt es halt echt an mir. Aber vielleicht kriegen wir das noch hin.
Ja, sehr gut. Alles klar, dann Donnerstagabend ab 20.30 Uhr bei Alex rein. Uhrzeit war korrekt. Freitag Podcast hören, Sonntag ist wieder NFL Watchalong mit einem neuen Giants-Coach, Leute. Wir sind sehr gespannt, ob das einen Effekt hat. Ja, Hoffnung ist da. Der Glaube eher nicht. Und freuen uns auf jeden Fall. Und bis dahin. Ja, alles Gute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Gute Besserung, Markus.
Dankeschön.
Schönen Abend euch. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.